Ich habe es normalerweise so, wenn ich verkündige, gucke ich immer in die Menge und reagiere manchmal auch oder öfter. Klebe nicht so am Konzept, und mein großes Gebet war es, dass ich freier sprechen kann und keine Vorlesung halte. Und da war Gott so groß, dass es wirklich keine Vorlesung wurde, sondern dass ich das wirklich auch auf Englisch machen konnte. Jahwe, der Gott, der uns sieht. Wir haben vorhin gesungen, dieses wunderschöne Lied. Er schuf die ganze Welt. Er hat sie wunderbar gemacht, und es ist unser Schöpfergott. Und in den 90er Jahren gab es ein Lied, was damals in den Charts ganz stark viel gesungen wurde, von Bette Midler. Manche erinnern sich vielleicht noch daran, das Lied From a Distance. From a distance, God is watching us. Und ich habe mich zuerst gefreut und dachte, wow, im normalen Radio endlich mal ein Lied, was von Gott handelt. God is watching us. Bis ich mir den Text genauer angeguckt habe und dachte, ups, was ist denn das für ein Gottesbild, das uns da gemalt wird und was den Leuten ja davor gesungen wird. Aus der Ferne, from a distance, beobachtet uns Gott. Er sieht die Welt, die blau und grün aussieht. Schneebedeckte Berge sind da, und aus der Ferne treffen sich die Flüsse und die Meere. Es ist Harmonie. Es gibt keine Bedürftigen. Es gibt weder Gewehre noch Bomben, weder Krankheiten noch irgendwelche Seuchen, keine hungrigen Menschen, keine hungrigen Mäuler, die gestopft werden müssen. Aus der Ferne betrachtet sieht alles wunderbar aus. Was ist das für ein Gott, der uns aus der Ferne nur beobachtet, der alles in Gang gesetzt hat? Wie so ein Uhrmachergott im Humanismus wurde uns das mal vorgemacht oder gesagt, Gott hat die Welt erschaffen, okay, wie ein Uhrmachergott, das Pendel in Gang gesetzt, und dann hat er sich zurückgezogen. G-O-T-T, guter Opa, total taub. Weit weg. Das ist der Gottesname, den manche Leute Gott geben. Aber Gott ist ein Gott, der uns nahe kommt, der uns nah ist. Ein Gott, der uns sieht. Und das wird zuallererst in der Geschichte aus dem Alten Testament deutlich. Da wird er zum ersten Mal so genannt. Und zwar ist es im ersten Buch Mose, im ersten Buch Mose 16, die Verse 1 bis 15. Ich lese nachher mal ein paar Verse vor, aber zuerst erzähle ich das mehr. Gott ist mit Abraham, Abram heißt er da noch, und Sarai. Und sie haben Kinder verheißen bekommen, dass die Kinder so zahlreich sein sollen von ihnen, wie die Sterne am Himmel und wie der Sand am Meer, unzählbar. Abraham war aber inzwischen schon 86 Jahre alt, eigentlich schon ein Opa. Sarah konnte auch eigentlich keine Kinder mehr kriegen, die war zu alt, die biologische Uhr war abgelaufen. Es war ein Unding. Und sie haben sich eigentlich auf diese Verheißung verlassen, aber es sah so sie dachten, es geht nie in Erfüllung. Sarah litt sehr da unter ihrer Kinderlosigkeit. Damals war es auch sehr schlimm, man fühlte sich von Gott nicht gesegnet, sogar von Gott gestraft, wenn man keine Kinder hatte. Sarah hatte eine Magd, eine Sklavin, eine Frau, die aus Ägypten gekommen war. Wir wissen nichts über den Hintergrund von dieser Hagar. Hagar, der Name bedeutet Schönheit, sie war also sicher schön, und sie war, es bedeutet Flucht. Sie war wohl ein Flüchtling. Sie war auf jeden Fall eine Fremde, eine Migrantin im Hause Abraham und Sarahs. Und sie war die Leibmagd von Sarah. Und Sarah sieht das Leben an sich vorbeigehen, immer noch kinderlos, und sie kommt auf eine coole Idee. Und damals war es nicht unüblich, dass man einer Magd, einer Leibmagd, einer Sklavin, die Leihmutterschaft angeboten hatte. Recht modern, wie heutzutage. Nur gab es damals die technischen Möglichkeiten, jetzt noch nicht, wie man heute zu einer Leihmutterschaft kommt. Es war so, dass sie zu ihrem Mann ging und sagte, Abraham, ich bin einfach schon zu alt. Weißt du was, meine schöne Magd Hagar, die gebe ich dir jetzt zur Frau. Du zeugst ein Kind mit ihr. Und es war damals so, du gebierst es auf den Schoß von mir. Es wird mein Kind sein. Sie ist die Leihmutter. Sie ist nur Mittel zum Zweck. Und so hat sich Hagar wahrscheinlich auch gefühlt, wie Mittel zum Zweck, eine missbrauchte Frau. Abraham tat, wie es die Sarah sagte. Es zeigt uns einen Abraham, der mehrmals noch so eigentlich schwach agiert, und die Hagar wird schwanger. Und Hagar wird hochmütig. Ich weiß nicht, wie sie es genau gezeigt hat, aber sie hat der Sarah zu verstehen gegeben, ha, ich bin diejenige, die die Erblinie fortsetzt. Ich bin diejenige, die das Kind kriegt. Du hast mir gar nicht mehr so viel zu sagen. Es können Blicke gewesen sein, Gestik, Mimik, Haltung, alles Mögliche. Aber sie demütigte diese Sarah mit dem, dass sie schwanger war und stolz ihre Schwangerschaft zeigte. Und Sarah war zutiefst traurig darüber und irgendwann auch sauer und wütend. Und sie ging zu ihrem Mann und beklagte sich über ihre Magd und sagte, also so kann es nicht weitergehen, die demütigt mich, das ist furchtbar für mich. Und Abraham zeigt sich nochmal recht schwach und sagt, Sarah, dann mach mit ihr, was du willst. Toll, es war ja immerhin sein Kind, was da groß wurde. Nee, Sarah, mach mit ihr, was du willst. Was Sarah vorhatte, wir wissen es nicht. Aber Hagar hat es mitgekriegt und Hagar flieht. Sie heißt ja auch Flucht. Sie war schon oft auf der Flucht. Sie war eine missbrauchte Frau, eine unfreie Frau, eine Sklavin. Und sie flieht in die Wüste. Wüste, nicht unbedingt das Gebiet, wo wir leben können. Wüste, ein unlebenswerter Ort, ein Ort des Todes. Als schwangere Frau sicher noch mal schwerer zu durchstehen, die Wüste ohne Wasser. Und eigentlich kommt es im Selbstmord gleich. Eigentlich sogar einem erweiterten Selbstmord, weil sie das Kind bei sich hat. Da geht es gleich um zwei Leben. Und jetzt greift Gott ein. Und da wollte ich jetzt mal vorlesen. Der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, bei der Quelle am Weg nach Schur. Da sprach er zu ihr, Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Hagar sprach, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehr wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen. Denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein Mann wie ein Wildesel sein, seine Hand wieder jedermann und jedermanns Hand wieder ihn. Und er wird sich all seinen Brüdern vor die Nase setzen. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, der mich sieht. El Roy. Denn sie sprach, gewiss habe ich hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn. Und Abraham nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Gott kommt dieser Hagar entgegen. Er spricht zu ihr, er spricht sie an. Er sieht sie. Nicht von der Ferne, sondern er begibt sich auf ihre Ebene und spricht zu ihr, sodass sie es verstehen kann. Und er stellt durch diesen Engel des Herrn zwei Fragen. Wo kommst du her und wo gehst du hin? Wo kommst du her, Hagar? Sie hat auch Schlimmes erlebt. Das weiß Gott ganz genau, was dahinter steht. Sie hat aber auch falsch an ihrer Herrin gehandelt, indem sie demütigte, indem sie sich überhoben hatte. All das lag hinter Hagar. Wo kommst du her? Und dennoch liebt er diese Hagar. Er sieht sie mit liebendem Blick an. So macht es unser Gott heute noch. Er sieht uns mit dem liebenden Blick an. Er kennt uns. In Jesus wird das so ganz doll deutlich. Gott wird Mensch, um uns zu begegnen, um zu uns zu sprechen, um uns, ja, das hört sich auf Englisch so schön an, face to face, von Angesicht anzugucken und uns zuzusprechen. Ich sehe dich. Ich weiß, was du getan hast. Woher kommst du? Aber es wird sich was verändern und ich gehe mit dir. Wohin gehst du? Das hat er getan bei der Berufung seiner Jünger, die Einzelnen angeguckt. Er hat einen Levi am Zoll angesprochen, der dann direkt zu Matthäus, dem Nachfolger Jesu, und Jünger wurde. Er hat einen Zachäus gesehen, der da im Maulbeerbaum war. Er sah eine Frau am Brunnen, die Samariterin. Er spricht sie an, obwohl das eine Frau war und man außerhalb keine Frau ansprach. Er zeigt dieser Frau auch auf, wo kommst du her? 5 Männer hast du gehabt. Wo gehst du hin? Was verändert sich? Er sieht sie liebevoll an. Er streicht nicht weg, was falsch ist, aber er bietet seine Liebe an. Und das ganz Wunderbare ist bei Jesus, er drängt sich niemals auf. Er geht nicht über Grenzen, wie wir Menschen es tun, sondern er sagt, komm her. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und die ihr beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch helfen. Oder er steht vor unserer Tür und er klopft an. Wenn wir seine Stimme hören und ihn einlassen, dann will er mit uns Gemeinschaft haben. Er fragt uns, er hätte alle Macht der Welt, reinzukommen, aber er tut es nicht. Er bittet uns, er fragt uns darum. Und Hagar merkt es, so ist Gott. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. So ist Gott, er guckt uns mit liebenden Augen an. Und er bietet uns an, ein verändertes Leben zu führen. Und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass das ganz, ganz verschieden sein wird von dem, was vorher gelebt wurde. Levi wurde Nachfolger Jesu, direkt Jünger. Zachäus, von dem wissen wir nur, er hat viel hergegeben, aber er war wohl Zöllner geblieben. Hagar wird zurückgeschickt. Hagar wird zurückgeschickt in ihr altes Leben, wovor sie geflohen war. Zurück in die Sklaverei von Abraham und Sarah. Aber sie geht nicht allein. Er geht mit. Und er stärkt sie. Und er gibt ihr eine Verheißung mit auf den Weg. Er gibt ihr Wert, weil er sie ansieht. Wenn uns der Herr ansieht, gewinnen wir Ansehen. Und wir werden angesehen. Das ist was ganz Wunderbares. Und er geht mit und er verheißt ihr, dein Sohn, den du da unter dem Herzen trägst. Das wird ein wilder Mensch sein. Aber er wird genauso zu einem Volk werden, wie es dann auch der Sohn von Abraham und Sarah werden wird. Mein Segen liegt da drauf. Ich gehe mit dir. Bis heute haben die Leute aus Israel, die Israeliten, Probleme mit Ismaels Nachkommen. Das sind die Araber. Also das kommt bei raus, wenn man so mal was selber in die Hand nimmt. Und unser Herr bietet uns das genauso an. Ich gehe mit dir. Ich biete dir an. Ich gucke dich an. Ich sehe dich. Ich weiß, was du getan hast. Ich habe dich trotzdem lieb. Und ich biete dir meine Vergebung an. Ich biete dir meine Hand an. Ich biete dir ein Leben mit mir zusammen an. Und ich hatte noch das Beispiel von Bonhoeffer, der sich selber als so unwichtig sah, wo er mal sagte, wer bin ich denn? Die anderen sagen von mir, ich trete aus meiner Zelle wie ein Gutsherr aus dem Schloss und ich fühle mich so schlecht, ich fühle mich ganz übel. Aber Gott ist bei ihm. Und von ihm wird hier auch das Glaubensbekenntnis, ein Teil aus seinem Glaubensbekenntnis. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft gibt, wie wir brauchen. Er gibt sie nur nicht im Voraus. Das habe ich schon in meinem Leben oft erfahren und ich denke, jeder, der so zurückguckt, wird es immer wieder erfahren. In Schwierigkeiten habe ich die Kraft gekriegt, die Gott mir gibt. Er ist da. Ich bin der ich bin. Ich bin unveränderlich. Ich bin der Gott, der dich sieht. Und von Bonhoeffer wird auf seinem allerletzten Weg berichtet von einem SS-Arzt, der bei der Hinrichtung dabei war. Pastor Bonhoeffer war nackt, als er zu seinem Galgen gebracht wurde. Aber er ging hoch erhobenen Hauptes darauf zu. Er verabschiedete sich von allen und sprach ein kurzes Gebet und sagte dann folgenden Satz. Dies ist das Ende, für mich aber der Anfang eines neuen Lebens. Mit unserem Gott darf ich das Leben wagen, darf ich in die Zukunft gehen, egal wo ich herkomme. Er sieht mich liebevoll an und bietet mir an, ja, das Leben mit mir zu leben.
Ja, bei der Frauenkonferenz Women a Place hatten wir die Hagar leibhaftig mitten unter uns. Zwei Frauen, die aus dem Dunkel ihres Lebens, aus Prostitution und aus Menschenhandel herausgekommen waren in die Wüste. Vielleicht hatten sie schon einen kleinen Hauch davon gespürt, wie es ist, die Quelle des Lebens zu sehen. 9 Frauen sind wir am Dienstag schon begegnet auf unserer Reise. Wir haben uns mit ihnen getroffen und wir konnten ihnen zusprechen, you are a star. Du bist von Gott angesehen, du bist von ihm geliebt und du bist von ihm begabt worden. Und als wir ihnen den Liebesbrief Gottes, zusammengestellt aus ganz vielen Bibelstellen, vorgelesen haben, konnten wir sehen, wie sich ihre Herzen langsam geöffnet haben. Und wir konnten sehen, als wir mit ihnen Sterne gebastelt hatten, dass sie wirklich voll Begeisterung dabei waren und sich gefreut haben, was sie alles selber auch machen können. Zwei von ihnen waren an diesem Samstag zu uns gekommen, zum Women a Place, und haben gehört die Geschichte von Hagar und haben wahrscheinlich da sich auch ein Stück weit selber mit drin gefunden in ihrer Geschichte. Heli, die die Frauenarbeit leitet, die hat uns hinterher eine Mail geschickt und hat geschrieben, die Frauen haben sich so gefreut, dass sie dabei sein konnten. Sie waren so gesegnet und sie haben sich vorgenommen, bei weiteren Konferenzen dabei zu sein. Elroy, der Gott, der mich sieht, der Gott, der mit einem liebevollen Blick auf Hagar schaut, der hat mit einem liebevollen Blick auf diese Frauen, die wir da treffen durften, geschaut. Und unser Gebet ist es, dass diese Frauen das wirklich ergreifen und begreifen und diesen Blick, den Gott ihnen schenkt, erwidern. Weil in diesem Blick ist Liebe und Hoffnung und Wertschätzung und Heilung.